Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Es ist ein Verlust, an dem das deutschsprachige Theater wohl noch lange zu tragen haben wird. Am Mittwoch dieser Woche war es genau ein Jahr her, dass René Polisch verstorben ist. Als Intendant an der Volksbühne folgt ihm Matthias Lilienthal und er hat noch einmal unterstrichen, was die Zusammenarbeit mit ihm so ausgezeichnet hat.
Dieser zutiefst warme Mitgefühl mit all seinen Kollaborateuren ist, glaube ich, was Einzigartiges, was von ihm ausging.
Das sagt Matthias Lilienthal über René Polisch, an den wir auch in unserer heutigen Rang 1 Sendung erinnern. Und wir schauen auf die Bundestagswahl, die den rechten Rand in Deutschland noch weiter gestärkt hat. Der Dramatiker Lars Werner denkt den nächsten Schritt in seinem Stück Die ersten 100 Tage wird Deutschland von der extremen Rechten regiert. Wir sprechen mit der Regisseurin der Uraufführung am Deutschen Theater Göttingen, mit Ebu Tartishi-Borchers, wie sich hier Gegenwart und mögliche Zukunft überschneiden. Das alles heute in Rang 1. Schön, dass Sie dabei sind. Und hier gibt's erst einmal Musik. Jede fünfte Stimme wurde in Deutschland bei der Bundestagswahl für die AfD abgegeben. Der zukünftige Kanzler der Union, Friedrich Merz, distanziert sich nach Kräften und empört sich zugleich über, Zitat, linke und grüne Spinner, die gegen rechts demonstrieren. So ist die Lage derzeit in Deutschland. Was kommt da auf uns zu bei den nächsten Wahlen auch? Doch eine AfD-Regierung in Deutschland? Wie würde das aussehen? Der Dramatiker Lars Werner hat schon in seinem Stück Weißer Raum über das Erstarken rechter Bewegungen geschrieben und nun ein neues Stück vorgelegt. Die ersten 100 Tage war im vergangenen Jahr für den Heidelberger Stückemarkt nominiert und wird nächste Woche uraufgeführt am Deutschen Theater Göttingen. Bei mir ist jetzt die Regisseurin des Abends zu Gast, Ebru Tartishi-Borchers. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Frau Borchers, Lars Werners Stück erzählt eine Geschichte von mehreren Freundinnen und Freunden, die sich in einer abgelegenen Shell-Tankstelle treffen, zumindest am Anfang des Stückes, an der tschechischen Grenze zu Deutschland in einer sogenannten Transitzone. Deutschland wird von rechts regiert im Stück. Was ist das für eine politische Situation, die da beschrieben wird?
Es ist ein Deutschland ohne Pressefreiheit, mit Demonstrationsverbote, mit Zwangsumsiedlung von migrantisierten Menschen, mit Lehrverbot für ausländische Professorinnen, aber vor allem auch eine Situation, ein Land, wo die Leute sich hin und her gerissen fühlen müssen, also zwischen ihre existenzielle Ängste und auf der anderen Seite ihre Ideale und Werte. Ich glaube, wo die Menschen mit Fragen konfrontiert sind, so wie, was bedeutet jetzt das Leben noch? Was bedeutet jetzt mein Leben? Was soll ich mit meinem Leben und meiner Stimme machen? Und genau da drinnen befindet sich gerade auch unsere beste Freundinnengruppe.
Die Freundinnen und Freunde sind auf unterschiedliche Weise betroffen, mussten ins Exil gehen. Sie haben es schon erwähnt, weil zum Beispiel Geld für einen Gender Studies Lehrstuhl gestrichen wurde, weil freie journalistische Berichterstattung nicht mehr möglich war. Man denkt ja gleich auch an das, was gerade in Amerika bei Trump passiert. Wir können das in Echtzeit mitverfolgen, wie da Forschung, Journalismus, Opposition eingeschränkt werden, wie Gelder entzogen werden. Damit allein wird das Stück ja schon sehr realistisch, oder? Das hat schon auch sehr viel mit unserer jetzigen Gegenwart zu tun.
Leider ist das so. Also es ist erschreckend realistisch. Es ist für mein Land, für die Türkei, die Realität selbst. Es ist, glaube ich, in den USA gerade kurz davor. Und es ist für Deutschland, wie hoffen alle, dass es halt nicht Stand sein soll. Aber es ist halt kurz davor von einer möglichen, sehr nahestehenden Zukunft. Das ist natürlich immer noch eine Option, eine Möglichkeit, die aber nicht zufällig passiert und dadurch auch nicht zufällig von sich alleine weggehen wird, solange dass man das nicht verhindert.
Ist es auch das, was Sie an dem Stück besonders gereizt oder auch beeindruckt hat, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt wichtig, das möchte ich jetzt auch inszenieren?
Ich glaube ja, also das ist für mich tatsächlich so eher ein sehr dringender Diskurs, wo ich das Gefühl hatte, dass man sich dafür mal zusammentreffen soll, also dass es ein Zusammenkommen sollte zwischen dem Ensemble, dieser Text und auf der anderen Seite auch das Publikum, währenddessen, dass wir aber auch noch dieses Zusammenkommen von dieser besten Freundinnen erzählen. Ich wünschte mir, dass wir noch den Luxus hätten, dass wir manchmal die Kunst einfach so für unser eigener Spaß oder Lust oder Fantasiegenuss machen könnten, aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade tatsächlich in einer Zeit leben, wo wir jegliche Möglichkeit, wo wir unsere Stimme mit den anderen zusammenbringen könnten oder wo wir halt Räume hätten, wo keiner sich allein fühlen muss. Ich glaube, all diese Möglichkeiten sollen gerade dringend auch dafür nochmal benutzt werden, weil es halt am Ende ums Leben von uns allen geht. Also wenn wir das gerade nicht machen, habe ich das Gefühl, irgendwann werden wir auch die Möglichkeit nie haben, nur die Kunst für die Kunst selbst zu machen oder halt für unser eigener Genuss. Ich glaube, das ist gerade eine dringende Sache, da wir so viele rechte Regierungen auf der ganzen Welt haben, die die Demokratie aber auch ganz offen und stark gefährden. Ich habe ja natürlich dieser Not allein schon wegen meinem eigenen Land schon seit Jahren. Das hat meine Berufsbahn, glaube ich, stark geprägt. Und jetzt ist es tatsächlich auch ein Text der Stunde, sogar der Minute, was Lars geschrieben hat.
Um das mal aufzugreifen, Sie haben von 2008 bis 2013 Schauspiel in Ankara studiert, sind 2014 nach Deutschland gezogen. Sie haben also einen guten Außenblick auf das Land, Sie haben einen Blick auf die Türkei. Aber wie nehmen Sie denn insgesamt die Stimmung jetzt in Deutschland wahr, in der ja gerade jetzt bei dem Wahlkampf und der Bundestagswahl, die wir hinter uns gebracht haben, vor allem das Thema Migration in den Mittelpunkt gerückt wurde und vor allen Dingen auch von der AfD, aber auch von der Union, also von der sogenannten bürgerlichen Mitte. Wie schauen Sie auf diesen Zustand in Deutschland mit Ihrer eigenen Erfahrung?
Ich habe zum Beispiel diesen Text zum ersten Mal genau vor 13 Monaten gelesen und ich habe einfach bemerkt, immer wieder, wenn ich von diesem Text zu Freundinnen oder Kolleginnen erzählen wollte, dass die Lage so anders aussah, dass ich halt so die Beschreibung immer ein bisschen ändern müsste, weil wir sind halt immer noch näher und näher zu dem Text gekommen. Vor 13 Monaten war das eben ein Gesellschaftsbild, wovor wir alle natürlich unsere Sorgen hätten und unsere Demokratie davor schützen wollten und uns selbst. Und jetzt hat man das Gefühl, dass man so nur ein paar Schritte noch weiterhin davon entfernt ist. Und oft sind ja die destruktive Entwicklungen, bei denen ist es halt so, dass die Schritte immer schneller werden. Und ich habe auch in meinem Alltag vergleichsweise mit meinen ersten Jahren immer mehr bemerkt, dass ich so die Vorurteile gegenüber POC-Menschen immer deutlicher gespürt habe, dass ich mir immer mehr Gedanken darüber mache, wenn ich halt nachts unterwegs sein werde oder darüber Gedanken, in welche Stadt ich nachts draußen allein unterwegs sein kann oder das halt vermeiden sollte. Ich habe halt während der Pandemie das auch so stark gespürt, dass ich die Sorge hatte, davor so in dem Krankenhaus zu landen, wo aber möglicherweise vielleicht auch aus rassistischen Gründen, dass ich halt die schwierigere Begegnungen erleben müsste, dass man sich halt nicht um mich kümmert. Und dabei denke ich aber auch, also Deutschland ist ja mindestens seit 65 Jahren ein Einwanderungsland. Mhm. Es wird, seitdem ich hier bin, jeden Tag immer mehr davon gesprochen, dass hier Fachkräfte fehlen, dass Deutschland diese Menschen brauchen. Es ist halt ein Land, wo auf der Straße, egal in welcher Stadt man gerade ist, mehrere Sprachen gesprochen werden, was wunderschön ist. Also es gibt um jede Ecke auch andere Kulturen. Das ist ein Bestandteil dieses Landes. Und dabei aber auch noch muss man sagen, dass die deutsche Regierung in letzter Zeit auch sich nie laut genug oder deutlich genug gegen Krieg verhalten haben und dabei jetzt seit ein paar Jahren so zu tun, als ob Immigration plötzlich ein Problemthema wäre, kommt mir so, entschuldigen Sie, dass ich das sagen muss, aber etwas scheinheilig vor oder feige, weil ich denke, das ist eher ein Teil dieses Landes, das ist ein Teil von dieser Gesamtkonstruktion, was auch diese Konstruktion sogar stärker macht. Und wenn man aber mit dem Umgang damit nicht irgendwie zufrieden ist, dann sollte man eher daran arbeiten, stattdessen davon zu sprechen, warum es überhaupt gibt. Weil dann weiß ich nicht, wie sonst all diese Probleme, so wie die Fachkräfte, aber auch Diversität in der Kunst, Diversität in der Literatur, sonst zusammenbringen sollten.
Gerade wenn man man auch das Thema Diversität anspricht. Also wir haben jetzt einen neuen Bundestag, da ist ja zum Beispiel migrantische Diversität auch eigentlich nicht zu sehen. Hauptsächlich sind da, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, die älteren weißen Männer zu sehen. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, Deutschland braucht mehr Repräsentation? Etwas, was Sie vielleicht jetzt ja auch mit diesem Stück in der Kunst, im Theater zumindest mal auf die Bühne bringen können?
Ich denke auf jeden Fall, wenn man gerade nach Zufallprinzip eine Grundschule besuchen würde, weil man dort ein Theaterstück zeigen möchte, so wie jetzt diese Klasse gerade aussieht, sollte in alle Räume, wo auch die Leute etwas sagen dürfen, aussehen und vor allem natürlich auch im Parlament. Wenn die jungen Menschen das Gefühl haben, dass man mit denen rechnet, dass man Hoffnung auf sie setzt, dass man für sie etwas baut, dann können wir ja alle, glaube ich, von einer viel besseren Zukunft sprechen. Und da Deutschland leider den Zweiten Weltkrieg erlebt hat oder sogar damit angefangen hat, macht leider dieses Land nicht immun. Also es wird nicht nie wieder vorkommen, nur weil es einmal das Schlimmste hier gesehen wurde. Gerade deswegen sollten wir vielleicht viel mehr Respekt davor haben und mit unserer gesamten Power dafür arbeiten, damit es halt nicht wieder der Fall sein soll. Ich war ja auch nicht nur während meines Schauspielstudiums, sondern bis zu meinem 24. Lebensjahr in der Türkei, in meinem Land. Und ich lebe erst seit 10 Jahren hier, wo ich aber immer wieder sehr häufig und jedes Mal auch für längere Zeitfenster in der Türkei bin. Und meine Generation hat leider sehr schnell das selber erleben müssen, wie schnell diese Schritte gehen können und wie wir heute von etwas fast mit einer Selbstverständlichkeit sprechen könnten, was wir vor 3 Jahren unmöglich halten würden. In 2013 während der Gezi-Proteste waren wir auf der Straße und wir waren uns sicher, dass es das Ende von Erdogans Regierung heißen würde. Und wir waren uns aber auch sicher, dass es das Schlimmste gewesen ist, was die Türkei je erlebt hat. Und leider in den letzten 12 Jahren wurde alles nur schlimmer und dieselbe Regierung ist immer noch da. Und heute vermissen wir sogar die Tage von 2013. Und natürlich wünsche ich von meinem ganzem Herzen, dass diese Reue oder dieser Schock oder diese Ohnmacht hoffentlich in Deutschland nicht gesehen werden muss.
Also, dass Deutschland sich diesem Rechtsruck dann doch auch noch widersetzen kann.
Genau, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel diesen Text gerade auf die Bühne bringen sollten. Es ist nicht, um die Leute zu erschrecken oder es ist halt kein dokumentarischer Abend. Es ist nicht ein Abend, um mit den Fakten die Leute zu belehren oder so. Aber Theater kann Mut machen. Theater kann auch Hoffnung geben. Theater kann sagen, wir müssen vielleicht diese Warnung sehen. Das kann halt uns jederzeit treffen, aber es ist eben noch nicht. Wir haben noch die Möglichkeit, für unsere Meinungsfreiheit zu kämpfen und unsere Demokratie zu verstärken. Und ich glaube, genau das ist etwas, was man mit Kunst und Literatur noch hinbekommen kann, vor allem für die jungen Menschen.
Das sagt Ebru Tatishi-Borchers. Sie inszeniert die Uraufführung von Lars Werners Die ersten 100 Tage. Nächste Woche Freitag hat die Produktion dann Premiere am Deutschen Theater Göttingen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Am Mittwoch ist es genau ein Jahr her, dass die Theaterwelt einen ihrer größten Künstler verloren hat. Der Autor und Regisseur René Polisch starb überraschend mit 61 Jahren. Der Verlust ist spürbar, besonders natürlich an der Berliner Volksbühne, die er zuletzt auch als Intendant geleitet hat. Einer seiner früheren Texte wird dort gerade gespielt, ohne ihn inszeniert, der Schnittchenkauf. Meine Kollegin Susanne Burkhardt war nach einer Aufführung in der Kantine der Volksbühne und hat mit Polisch Weggefährten gesprochen. Mit seiner langjährigen Soufflöse Tina Pfuhr, selbst Theatermacherin, und mit den Schauspielern Franz Beil, Milan Peschel und Martin Wuttke. Sie hat ihnen die Frage gestellt, was bleibt?
Na?
Was fehlt?
Na, was am stärksten fehlt, liegt ja auf der Hand, eher selber als Person, als jemand, mit dem man gelebt und gearbeitet hat.
Er hat ja nicht nur geschrieben, sondern war ja wirklich auch ein sehr, sehr guter Regisseur, der da auch einfach nur mit Lachen oder mit Husten oder so richtig starke Regieanweisungen geben konnte.
Es war die beste aller Antworten.
wir haben zusammen eingeführt, dass diese Flöße mit auf der Bühne steht.
Merkst du was?
War halt auch mehr als bei anderen Arbeiten ein Teil der Arbeit, weil man auch was sagen durfte und eben auf der Bühne stehen und ein Teil davon sein, weil es eben darum ging, dass man gemeinsam auf der Bühne was erarbeitet und da gehört diese Flöße dazu, weil sie gibt dann halt einfach einen Anstoß dazu. Und es muss halt nicht versteckt werden, weil es um Inhalte geht und nicht um perfektes Theater, was da fabriziert werden muss.
Wir hätten so glücklich zusammen sein können.
Na, fehlen tut René natürlich, weil er einem so den Blick immer scharf gestellt hat und immer in Widersprüchen zu denken. Und er hat so auf die Welt und das Leben so geguckt und das hat mir so auch so Angst so vor der Zukunft oder so genommen.
Ich will mal nachsehen, wie die Leute es da geschafft haben, Geld damit zu verdienen, sich auszudrücken.
Für mich persönlich ist es so, dass es, ja, es gibt auch für viele Ideen, viele Gedanken, viele Auseinandersetzungen kein Gegenüber mehr.
Ja, genau.
Das war nicht das Ende.
Was bleibt?
Also die Trauer war groß und der Verlust war deutlich spürbar. Und der ist natürlich auch an so einem Abend wie heute spürbar. Man merkt schon, dass da eine Leerstelle ist.
Man fühlt sich unter Niveau berührt.
Aber man kann ja auch nicht so tun, als wäre sie nicht da. Man muss sie eigentlich immer wieder beleuchten. Das ist ja auch ein Thema, was man hochhält und was man immer wieder hochhalten muss. Und deswegen ist es so wichtig, seine Arbeitsweise vielleicht noch weiter versuchen weiterzutragen oder die Art zu denken irgendwie.
Hier hat alles ein Ende und ein Anfang.
Ist ja nicht so, dass da ein Autor völlig hermetisch alleine zu Hause Texte gepinselt hat und die dann mit ins Theater gebracht hat, wie es ja häufig der Fall ist, sondern das ist ja eine andere Arbeitspraxis.
Unser Abend ist wichtig, aber es ist kein Abend wie von René oder so.
Naja, es gibt ja nicht nur die Texte, die René produziert hat, und die Texte, die René produziert hat, sind ja auch geprägt von Spielern und Spielerinnen und auch von Bühnenbildnern, Bühnenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen.
Man sieht auch, dass ganz viele Menschen da waren, die ganz viel mit ihm gearbeitet haben und das nochmal zusammenfassen wollten und gemeinsam einfach nochmal einen Abend mit ihm für ihn erzählen wollten.
Ja, so kann man das auch sehen.
Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es natürlich was anderes ist und es auch nicht darum gehen kann, Polish-Aufführungen zu kopieren. Darum ging es ja auch hier an diesem Abend nicht, sondern herauszufinden, ob die Arbeitspraxis, die er vorgeschlagen hat, die er für sich auch erfunden hat, was davon benutzbar ist. Ja, wie man die für sich brauchbar machen kann.
Das war das Ende.
Er wird dem Theater wohl immer fehlen, René Polish, der vor einem Jahr gestorben ist. Die aktuelle Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de begibt sich auch an einen wunden Punkt an Krankheit im Theater. Nach der Corona-Pandemie eigentlich ein großes Thema, nicht zuletzt wegen Long-Covid, verhandelt wird es aber kaum. Die PerformerInnen Josephine Lange und Hendrik Quast, beide chronisch krank, sprechen mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp darüber, wie die Bühnen damit umgehen und wie sich das Thema selbst in Aufführungen verhandeln lässt. Hören wir mal rein, was Hendrik Quast im Podcast dazu sagt.
Meine Krankheit geht einher damit, dass man extraintestinale Manifestationen haben kann. Das heißt, auch andere Organe können sich entzünden. Und ich habe deswegen relativ viel Zeit in einem Jahr in eine Radiologie verbracht und musste mal ein Organ abscannen lassen. Und in dieser Radiologie ist mir einfach aufgefallen, wie Leute auch, also die Blicke auf Krebskranke oder wer als krebskrank sich outet, was damit für Gesichter einhergehen alleine. Und das fand ich einfach total spannend und habe mich gefragt, ob man das nicht alleine schon einmal thematisieren müsste, wie Krebsgesichter und in diesem Fall wirklich die Gesichter der anderen, wie die anderen auf die Kranken gucken, thematisieren müsste. Und in dem zweiten Schritt habe ich dann eben begonnen, mich mit der eigenen Krankheit, eben der chronisch entzündlichen Darmerkrankung selbst auseinanderzusetzen. Und das war tatsächlich nicht, es ist nicht der einfachste Prozess tatsächlich gewesen, das so in die Öffentlichkeit zu geben, weil ich das Gefühl hatte, mit einer nicht sichtbaren Behinderung habe ich ja das Privileg, dass ich es ein bisschen verwalten kann, wie viel ich davon öffentlich mache, von dieser Krankheit. Und für mich war natürlich klar, dass ich danach markiert bin als der
mit der Darmkrankheit.
Und das war ein wirklich merkwürdiger Moment, an dem nämlich auch lange nach der Premiere 2022 von Spiljogats auch zu knabbern hatte, musste ich sagen, weil mich insbesondere auch diese Festlegung von außen immer wieder gestresst hat. Mittlerweile kann ich, glaube ich, selbstbewusst sagen, ich bin ein chronisch kranker Künstler oder ich bin auch ein nicht sichtbar chronisch kranker Künstler oder ein behinderter Künstler. Aber es hat wirklich seine Zeit gedauert. Und am liebsten sage ich aber, ich arbeite zu chronischen Krankheiten, weil es das irgendwie tatsächlich doch ein bisschen auf ein anderes, distanzierteres Level hebt.
Der Performer Hendrik Quast im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Den können Sie in voller Länge überall streamen, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.